Das zweite Kind war mein Anfang und unser Ende. Es gab nicht den einen Tag oder einen Moment, in dem sich alles änderte, aber es passierte. Immer wieder hatte unsere Beziehung kurz vor ihm ausgestanden. Mal wollte ich gehen, mal er. Doch nie gelang uns die Trennung. Er drohte, mich mit den Kindern rauszuwerfen und bettete dann, dass ich nicht gehen solle. So ging es eine quälende Weile. Nie war die Trennung wirklich ernst. Und auch bevor alles besser wurde, wurde es erst noch viel schlimmer. Das kleine Bündel liegt seelenruhig in meinen Armen. Ich hingegen bin erschöpft von der Geburt, darf mich aber diesem Zustand nicht ergeben. Meine Tochter wartet auf mich. Er wartet auf mich. Und er fordert meine Aufmerksamkeit. Ich beuge mich seinem Willen. Um dem Säugling die Stresshormone zu ersparen, die er angeblich mit der Muttermilch aufnehmen würde, stimme ich zu, vor es nicht zu stillen. Ich gehe immer wieder den Weg des geringsten Widerstands. Trotz der Schwangerschaftshormone, der Überforderung, Überlastung und Übermüdung versuche ich, nicht wie eine Bitch rumzuzicken. So nennt er es, wenn ich sage, dass ich nicht mehr kann. Also sage ich nichts mehr. Denn ich will dieses Kind natürlich stillen, so wie ich mein erstes Kind auch gestillt habe. Ich weiß zwar, dass es ihm nicht passt, weil ich dann an das Kind und das Kind an mich gebunden ist und er mich allein für sich haben will, aber wenn ich jetzt einlenke und dafür sorge, dass seine Laune im gesunden Rahmen bleibt, habe ich eine Chance, mich am Ende durchzusetzen. Ist das durchtrieben? Ja, vielleicht. Aber es ist die einzige Chance, mein Baby später doch zu stillen. Denn im Grunde gilt, sein Wort ist Gesetz. Sein Wort steht auch schon lange über dem der ÄrztInnen, die eine vorzeitige Entlassung für gefährlich halten. Ich bin es gewohnt, mich gegen den ärztlichen Rat selbst zu entlassen. Risikogruppe oder nicht, spielt hier einfach keine Rolle mehr, seit er entscheidet, was gut für mich und unser Kind ist. Und das betrifft längst nicht mehr nur medizinische Fragen. Zu Hause entscheidet er auch, was ich tragen soll. Er weiß, was mir steht. Und selbst wenn ich High Heels und eng anliegende Kleider im Alltag unpraktisch finde, trage ich sie für ihn. So wie ich bis eben unser letztes gemeinsames Kind für ihn getragen habe. Die Entbindung ist gerade mal ein paar Stunden her, aber ich habe keine Wahl. Ich ziehe mich an, bereite das neue Familienmitglied auf seine erste Autofahrt vor und beruhige meine aufgebrachte Tochter. Er guckt auf sein Smartphone und ist genervt. Ich mache mir Sorgen, dass er wieder einen Wutanfall bekommt. Er war bei der Geburt dabei, ist wahrscheinlich extrem angespannt und müde nach der Nacht im Kreissaal. Ich schreibe die Gereiztheit seiner Erschöpfung zu und versuche, ihn zu entlasten. Ich blute aus dem Intimbereich und die Nachwehen treiben mir Schweißperlen auf die Stirn und Oberlippe. Er meinte, er brauche meine Hilfe zu Hause. Also gehe ich mit. Ich will noch immer eine gute Frau sein. Er wollte dieses Kind so sehr, aber ich kann schon jetzt an seinem Blick, an seiner Körperhaltung ablesen, dass da vieles ist, nur keine Liebe. Nicht für mich, nicht für diesen neuen kleinen Menschen, nicht für das ältere Kind, das sich an mein Nachthemd klammert und fragt, ob ich jetzt bitte mit nach Hause kommen könne. Ich sehe mich von außen und höre mich sagen, ich mach das schon. Ich sehe mich, wie ich all meine Kraft zusammennehme und mich mit gesenktem Kopf aus dem Zimmer schleppe. An meiner Hand unsere Tochter, die jetzt stolze Schwester eines kleinen Bruders ist. Das Baby lächelt versonnen in meinen Armen. Mein Herz zerreißt, denn ich merke, dieses Wesen ist mein Glück und Stolz. Und auch wenn es mich an meine Grenzen bringen wird, unter diesen Umständen zwei Kinder großzuziehen, werde ich es so wie meine Tochter auch mit meinem Leben beschützen. Und vielleicht liegt es daran, dass mir die Geburt gezeigt hat, wie viel Kraft in mir steckt. Vielleicht liegt es am Adrenalin. Aber irgendwo in mir wächst dieses Gefühl, dass ich die Kraft habe, eine unbändige Kraft. Dass ich ihn nicht brauche. Dass ich nur dieses versonnene Lächeln brauche und das Glucksen meiner Tochter, die ihr neues Geschwisterchen mit Küssen übersät und so voller Liebe für es ist. Und auch wenn dieses Gefühl sehr langsam wächst, es ist da und es geht nicht mehr weg. Schleichend verfestigte sich ein Selbstbild, gegen das ich nicht ankam, weil ich den Zuschreibungen von außen nichts mehr entgegensetzen konnte. Ein Selbstbild, das nicht nur sagte, ich kann nichts, sondern auch, ich bin nichts. Ich glaubte meinem Stiefvater, der mich anschrie, herabwürdigte, schlug und verletzte. Meinen LehrerInnen, die mir nicht zutrauten. Meinen KlassenkameradInnen, die Witze auf meine Kosten machten. Selbst meine FreundInnen konnten auch mal Dinge fragen wie, Und du bist sicher nicht adoptiert? Ich glaubte auch meinen Verwandten, die mich Struwwel nannten. Das war liebevoll gemeint, aber gerne unterstellten sie mir auch, dass ich nicht wegen meiner Erkrankung müde und erschöpft sei, sondern bezeichneten das als meine afrikanische Seite. Ich glaubte allen, nur nicht an mich. Und so glaubte ich auch ihm, der meine Herabwürdigung ins Perverse trieb. Ich hatte ihm nichts entgegenzusetzen. Nachdem wir gemeinsam unser zweites Kind bekommen hatten, nannte er mich immer wieder Mama Afrika, weil ich die Kilos von der Schwangerschaft bisher noch nicht vollständig abgenommen hatte. Ich hatte kein Gefühl mehr in mir, das sagte, so spricht man nicht mit mir. So behandelt man mich nicht. Ich hatte eher das Gefühl, er hat recht. Er muss recht haben. Er spricht nur aus, was alle denken. Er hat mich fast 5 Jahre nur benutzt und nicht geliebt. An seiner Seite durfte ich nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben, weil ich ihm peinlich war und ihn daran hinderte, Fans nach seinen Konzerten oder auch gerne nach dem Training in der Kabine zu ficken. Irgendwann verlor er sogar diese Hemmung und machte vor meinen Augen mit Girls auf einer Party rum. Er speiste mich ab mit den Worten, mach mir hier keine Szene und verpiss dich. Einmal hatte ich seine Anweisung, zu Hause zu bleiben, ignoriert und war ohne seine Erlaubnis zu einem seiner Konzerte im kleinen Club um die Ecke gegangen. Als ich im Backstage-Bereich aufschlug, um ihn und unsere gemeinsamen FreundInnen zu begrüßen, sah er mich entgeistert an und fragte, spinnst du? Was machst du hier? Den ganzen Abend machte er sich über mich lustig, stellte mich vor den anderen bloß. Verletzt und wütend fuhr ich nach Hause. Als er am nächsten Morgen wiederkam, entlud sich seine Wut. Er verpasste mir, der Frau, die es gewagt hatte, seine Aussage zu missachten, ein Paar.